Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Herzlich willkommen zurück. Es ist Dienstag, ein weiteres Rennwochenende ist vergangen und damit begrüße ich erstmal dich, Timo.
Hallo Chantal.
Hallo Timo, schön, dass du da bist.
Ja, du auch.
Danke. Es ist nicht besonders viel passiert, aber wir hatten ja doch ein paar Ereignisse beim Rennen. Wir reden natürlich wieder über unser Lieblingsthema, McLaren. Wir haben einen spannenden Weltmeisterkampf, der jetzt so langsam in die hitzige Phase übergeht. Wir haben zwei andere Neuigkeiten und eine Zuschauerfrage, auf die kommen wir aber noch später. Und ja, das ist, glaube ich, so unser Laufplan für heute. Über die Challenge reden wir natürlich auch noch später. Später, grinst schon so. wollen wir erstmal die Leute abholen. Wie ist das Rennen gestern ausgegangen? Möchtest du das übernehmen oder soll ich das tun?
Ach, wenn du schon gerade so ein Flow bist. Ich habe letzte Woche, ich rede immer so viel. Ich glaube, wir müssten mal die Zeit mitstoppen, wer von uns den größeren Redeanteil hat. Yeah. Und ich habe dieses ungute Gefühl, dass das bei mir liegt. Und deswegen, glaube ich, hast du in bisher 11 Ausgaben zu wenig geredet. Red heute einfach die ganze Sendung rüber, ich bin heute nur Deko.
Ja, aber letztens mir noch vorgeworfen, ich babbel so viel, gell?
Ich bin ich sag heute nichts, weil ansonsten wirft man mir wieder vor, ich bin, man muss, glaube ich, mal ein bisschen aufgreifen. Letzte Woche, das haben ja die ein oder anderen ja, du hast es ja auch gelesen, unseren Humor so ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Also die nehmen das ja für bare Münze, oder einige zumindest nehmen das für bare Münze. Dabei haben wir uns ja richtig dolle lieb, oder? Sag nichts Falsches jetzt.
Nein.
Sag die Stimmung wieder kaputt.
Nein, nimmt das bitte nicht zu ernst. Ich fühle mich persönlich nicht angegriffen. Ich greife Timo auch persönlich nicht an. Es ist alles gut und ich kann euch versichern, wenn einer von uns beiden sich angegriffen fühlen würde, dann würden wir das intern besprechen und dann würden wir dafür auch eine Lösung finden. Also ja, ich verstehe, wenn nicht der Humor von jedem hier getroffen wird, aber es ist kein Grund zur Sorge, wir verstehen uns und ja, schaffen wir das mal aus der Welt. Es ist alles gut.
Haben wir uns jetzt lieb oder haben wir uns jetzt nicht lieb? Das ist immer noch die entscheidende Frage.
Ja, so Geschwisterliebe, so in die Richtung.
Ja,
ja,
okay.
Ja.
Das ist okay.
Kannst du damit leben? Kannst du damit leben?
Ja. Ich hoffe, unsere Zuschauer können auch damit leben.
Ja, das hoffe ich auch. Aber gut, dann sind die Gemüter jetzt hoffentlich beruhigt. Und ja, dann lass uns doch mal über das Rennergebnis reden. Beziehungsweise wir haben ja zwei Rennergebnisse. Wir hatten ja am Samstag den Sprint, der war schon relativ spannend auf die kurzen Dauer, auch wenn man mehr hinter dem Safety Car unterwegs war als auf der Strecke selber.
Man eigentlich sagen, Bernd Mailänder ist eigentlich so der wohlverdiente Sieger des Sprintrennens, oder? Wenn man es genau nimmt. Er ist zwar nicht über die Ziellinie gefahren, aber hat die meisten Führungskilometer, müsste man annehmen.
Ja.
Und wäre er über die Ziellinie gefahren, dann wäre er eigentlich der verdiente Sieger. Also Grüße an Bernd.
Ja, aber da Bernd ja zur Seite gefahren ist, hat dann Verstappen sich den Sieg geholt vor Russell und vor Carlos Sainz. Schon wieder.
Das hat dich glücklich gemacht, oder?
Ja, was heißt, hat mich glücklich gemacht? Komischerweise musste mal wieder. Nee, weil es musste ja schon wieder Norris geopfert werden, damit Sainz überhaupt in diese Situation kommt. Weil irgendwie scheinen wir jedes Mal, wenn es für Sainz gut läuft, dann läuft es für Norris irgendwie nicht. Scheint irgendwie so. Also ich kann einfach nicht beides haben. Ne? Ich habe zwei Fahrer, die mag ich gerne, aber am Ende vom Tag ist nur einer von beiden glücklich. In dem Fall war es Carlos Sainz. Aber ist ja erfrischend. Es ist ja in dem Sinne das zweite Podium für Williams, auch wenn es jetzt nur ein Sprintrennen gewesen ist. Und ohne den Crash wäre der da wahrscheinlich auch nicht gelandet. Aber am Ende vom Tag, die Trophäe steht im Schrank und das ist sehr erfreulich und erfrischend. Ich glaube, so kann man es nennen.
Die erste Runde war einfach erfrischend. Also das weitere Rennen jetzt weniger, aber das waren einfach die Ereignisse in der ersten Kurve, die eigentlich ja was ausgelöst haben, was man schon seit Wochen und seit Monaten immer wieder prophezeit hatte, dass genau so eine Situation kommen kann.
Ja, ob Durchaus. Und ich meine, Turn One in Austin ist ja auch für genau so eine Situation ja auch bekannt. Du hast halt, wenn du reinfährst, wahnsinnig viel Platz und dann hast du halt im Verlauf der Kurve nicht mehr so viel Platz. Wenn dann halt 3 Autos, 4 Autos da durch wollen, ja, wird halt eng, gell? Da kann sowas schon mal passieren. Da wurde ja dann am Anfang Nico Hülkenberg heftig im Internet als schuldig verurteilt, hat sich ja dann am Ende vom Tag, haben die Leute es dann noch eingesehen, okay, es lag in dem Fall nicht an Nico.
Weil es war auch Zach Brown, ne, der dann auch noch während des Sprintrennens über Funk, bei Sky UK, hat er ja richtig mal losgeledert, hat dann aber auch dann mal selber zurückrudern müssen, dass er da sich den Falschen rausgepickt hat. Es war ja unterschiedlich. Es waren ja unterschiedliche Meinungen. Es gab ja keine einheitliche Meinung. Toto Wolff, der hat 70-30 gesehen bei Piastri und bei Hülkenberg. Helmut Marko, der hat den Namen Fernando Alonso mal in den Raum geworfen. Also da sind die Namen querbeet gefallen. Komischerweise, keiner der Beteiligten hat sich überhaupt irgendwie so als Schuldiger gesehen. Also weder für Lando Norris, er war das Opfer, so hat er sich ja hinterher im Interview präsentiert.
Der kann ja gar nichts dafür. Der wollte einfach nur geradeaus und wirst halt von der Seite weggemäht, gell? Da kannst du nicht viel machen. Ja, Schuldfrage finde ich persönlich auch schwierig und ich verstehe auch, wenn die Leute sich da sagen, okay, Teilschuld, Teilschuld. Am Ende vom Tag, es war mehr oder weniger ein Racing-Incident. Ist halt unglücklich, dass dann halt der Piastri den Norris raushaut. Ist doof gelaufen. Vielleicht sollte man da jetzt auch Konsequenzen einführen. Nein, Spaß. kommen wir gleich drauf.
Aber eins muss man vorweg sagen. Ich glaube, auch wenn jetzt mal angenommen oder unterstellt, keiner hat wirklich Schuld, ist es ja eigentlich gerade für den WM-Kampf wirklich wie hausgemacht. Also es hätte ja eigentlich besser nicht laufen können. Oder gesamt Austin hätte es nicht besser laufen können.
Nee, natürlich. Ich habe das gar nicht realisiert. Ich war, muss dazu sagen, ich war selber zu der Zeit am Autofahren, weil ich im Stau gestanden habe. Ich war ein bisschen spät dran.
Ich dachte, wärst du wieder am Wäschewaschen gewesen oder irgendwie was anderes, was du machst.
Nee, ich war am Autofahren, aber ich hatte noch niemanden neben mir sitzen mit dem Handy in der Hand. Und ich habe nur gehört, oh, und ich war natürlich schon so, oh nein, was ist los? Ich habe das Bild aber nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Und dann fängt der Sascha da an mit, oh, beide McLaren sind raus. Und ich so, ja, ich musste dann eh tanken. Dann habe ich mir seine Tankstelle das Replay nochmal angeguckt.
Aber wir müssen aber mal über die Frage diskutieren, warum du eigentlich bei einem Sprintrennen unterwegs bist.
Ja, ich war in der Heimat. Kann ich ganz kurz zusammenfassen. Ich war in der Heimat und ich habe Benzin gebraucht, um wieder zurückzufahren.
Ja, das ist schon verständlich, dass man Benzin braucht zum Fahren, aber warum warst du um die Zeit nicht schon zu Hause beim Sprint?
Nee, ich war ja nicht zu Hause, ich war ja in der Zeit in der Heimat. Das hauptsächliche Problem war, dass ich am gleichen Tag Reifenwechsel bekommen habe und meine Reifen aufpumpen musste. Und da ich da ein bisschen abhängig von meinem Bruder bin zeitlich, musste ich das dann halt so machen. Ne? Hilft ja nichts, aber ich habe es ja mitbekommen, ich war ja dabei, ich habe nur das Bild nicht gesehen. Ja, das ist so das, was passiert ist. Ja, nichtsdestotrotz, es war spannend. Ich habe ja den Rest dann gesehen. Nach der ersten Safety-Car-Phase konnte ich ja dann auch gucken.
Ja, die ein paar Runden gedauert hat. Und am Ende gab es ja dann auch nochmal einen Vorfall. Aber man muss sagen, wenn man dann auch die Überleitung macht zum Rennen am Sonntag. Ja, zugegeben, es war rein von dem, was in dem Rennen passiert ist, muss man es, glaube ich, auf den Punkt bringen, habe ich dir gestern auch geschrieben, das Ding war todlangweilig. Das Einzige, was spannend dahingehend war, die Ergebnisse, also das Ergebnis, was man dann hinterher gehabt hat nach 56 Runden, was das dann wiederum für die WM und für den WM-Kampf bedeutet. Aber das eigentliche Rennen, das war in der ersten Runde, erste Kurve, ist gar nichts passiert. Klar, gab es noch ein paar Vorfälle, die dann auch geahndet wurden, kommen wir ja noch, glaube ich, noch drauf, beziehungsweise kommen wir jetzt schon dazu, Carlos Sainz ist ja bestraft worden, hat ja 5 Plätze, muss er zurück in Mexiko für die Kollision mit Antonelli, gab auch noch einen zweiten Vorfall zwischen Berman und Tsunoda, wobei Berman auch eine lustige Anekdote, der hatte gedacht, das war aber schon am Samstag war das, dass er gesperrt ist. weil er, das ist ja so der kleine Rowdy der Formel 1, auch wenn er ja super sympathisch ist und gar nicht so einen Rowdy-Eindruck macht. Eigentlich so jemanden zum Knuddeln fast schon, ne? wie so ein klassischer Schwiegersohn-Typ, ne? So eigentlich vielleicht. Ja, Geschmäcker sind wieder unterschiedlich, aber was sein Strafpunktekonto betrifft, da hat er es ja schon faustig hinter den Ohren. Ne? Also zwei Pünktchen fehlen da noch. Und dann darf der gute Olli mal ein Wochenende auf der Bank sitzen.
Haas könnte das lustigste Ding machen überhaupt. Wenn Berman gesperrt wird, dann rufen sie den Magnussen an. Das fänd ich top. Das fänd ich super. Weil der,
warum?
Der holt direkt auch nochmal zwei Strafpunkte rein im nächsten Rennen. Freue ich mich drauf. Ich fände es einfach, es wäre einfach lustig, wenn der Nachfolger von Kevin Magnussen in die Fußstapfen von Magnussen trifft und irgendwie gefühlt der dritte Fahrer in der Geschichte ist, der es überhaupt geschafft hat, mit Strafpunkten disqualifiziert zu werden. Und es ist immer ein Haas. Ich fände es einfach lustig. Es wäre einfach super ironisch, dass das nicht passiert, wissen wir alle, aber
ja gut,
dass der Magnussen da drinnen sitzt.
Aber dass Berman sich nur zwei Punkte reinhandeln kann, das ist durchaus realistisch. Also fünf Möglichkeiten, beziehungsweise eigentlich sieben Möglichkeiten hat er noch, wenn man die zwei Sprintrennen dazu nimmt. Ich sag mal so, je nach Vorfall kann er sich auch im Qualifying noch was leisten. Da gibt es auch Strafpunkte, also je nach Delikt. Einfach mal unter einer roten Flagge nicht ausreichend zu verringern. Wobei er ist Brite, da müsste er eigentlich ja so bevorzugt werden wie Lewis Hamilton, der bekam ja auch keine Strafe. aber gut, warten wir es mal ab, was uns. Ich mag ihn trotzdem, muss ich sagen. Also ich glaube, der wäre mal noch ein Kandidat für Ferrari. Hat er ja schon bewiesen, dass er es kann.
Ja, gut, das ist, glaube ich, sogar fast außer Frage. Der war ja auf jeden Fall Ferrari-Nachwuchs. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch bei denen in der Academy drin ist. Ich meine, da ist der Weg praktisch schon für ihn geebnet, wenn, sage ich mal, die Leistung stimmt. Und der macht doch Spaß. Der traut sich vor allem auch was. Aber daher kommen halt auch die Strafpunkte. Aber er traut sich was und das finde ich schön. Aber ich würde mal dir ganz gern noch widersprechen, was das Rennen angeht. Ich fand es gar nicht so todlangweilig. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach leichter gefesselt, als du es bist, okay. Aber ich fand es jetzt gar nicht so schrecklich langweilig. Also da gab es definitiv schon schlimmere Rennen diese Saison, keine Frage.
Okay, dann frage ich dich mal, was hast du an diesem Rennen spannend gefunden? Einfach mal so gefragt und du zählst einfach mal auf, was für dich spannend war.
Ja, also du hattest die Kollision von Sainz. Ich finde Starts generell immer spannend. Also die ersten paar Kurven finde ich immer spannend. Was mich auch ein bisschen nervös gemacht hat, also was heißt nervös, aber fand ich eigentlich auch relativ zu beobachten. Ich habe immer ein bisschen Panik bekommen, als der Norris da in den Esses am Leclerc hinten dran gehangen hat. Ich habe nur gedacht, ne, jetzt Dirty Air und zack, bumm, ist er weg. Ich weiß nicht, also ich fand's, ne, du hattest die Alpine-Situation noch am Ende, die fand ich auch sehr amüsant. Zwischendrin konnte ich mich mal ordentlich über McLaren aufregen, weil die das dem Norris auch unglaublich schwer gemacht haben. Es gibt keinen Grund. Ne? Ich könnte jetzt sagen, aus sinnlosen Gründen, aber es gibt eigentlich nicht mal einen logischen Grund dafür. Also da waren schon ein paar Dinger dabei, wo ich mich dann im Rennen auch in meinem Kopf mit beschäftigen konnte und deswegen fand ich das gar nicht so langweilig. Also
ich sag mal so, ich stimme dir.
Die Zwischenphase war mal kurz ein Downer, okay, aber sonst. Ja.
Also das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, das war vielleicht ein Ticken spannend, das war, als Lando Norris Charles Leclerc versucht hatte einzufangen und er 21 Runden gebraucht hatte und er sich ja schon, glaube ich, nach 19 Runden schon drei Track Limits eingefangen hat und klar war, okay, passiert das jetzt nochmal, dann fünf Sekunden. Nach hinten mit dem weiteren Rennverlauf wäre es egal gewesen, weil Hamilton weit genug weg war.
Ja.
Aber wenn er jetzt Leclerc bekommen hätte und dann halt eben vor den 5 Sekunden hätte sich die halt eben eingefangen, dann wäre die Position wieder los geworden. Also das war so das Einzige, wo wir und Aufreger gebe ich dir dahingehend recht, dass man sich fragen musste oder an den Kopf langen musste, warum McLaren bei Norris bei seinem Stop so lange gewartet hat, wo eigentlich klar war, das wird entweder hauchdünn oder es reicht einfach nicht mehr, dass er dann vor Leclerc, der ja zuvor schon bei der Box war, rauskommt. Und so kam es dann auch. Und vor allem auch die übliche McLaren-Problematik, wenn man mal überlegt, ne, die waren mal wirklich so Spitzenklasse, ne, mit teilweise, die haben den Jahresrekord gehabt mit 1,9 Sekunden, ne, und jetzt guckst du dir an, du kannst es an der Hand abzählen, also mal geht ein Stop gut, dann verhauen sie einen mal wieder ordentlich, also das ist schon auch irgendwie ungewohnt und vor allem auch 3,8 Sekunden war seine Standzeit.
War nicht gut.
Also es wäre fraglich, ob er es, wenn der Stopp, sagen wir mal, es wäre bei 2,0 Sekunden gelandet, wäre es knapp geworden. Also ich glaube, schlau wäre es gewesen, Norris mindestens eine Runde früher reinzuholen. Also das sind so Fragen, wo man sich, oder so Punkte, wo man sich fragen muss eigentlich, was machen die eigentlich am Kommandostand die ganze Zeit über?
Ja, also ich glaube, das ist dann jetzt auch ein guter Stichpunkt, generell mal auf McLaren überzugehen, weil da ist ja dieses Wochenende wieder einiges im Argen gewesen bei denen. Aber bleiben wir mal bei diesem Pitstop-Thema. Ja, die haben viel zu lange gewartet und sie haben es auch Lando unnötig schwer gemacht, weil sie müssten ja eigentlich nach den ersten 21 Runden verstanden haben, okay, das ist nicht so einfach, am Leclerc vorbeizukommen. Und wieso riskiert man es dann nochmal, dass er nochmal dran vorbei muss? Ja, okay, er hat die soften Reifen und ja, okay, der Ferrari hat nicht so gut auf dem Medium funktioniert wie der Soft im ersten Stint, aber absolut vermeidbar. Und dann frage ich mich auch, also ich verstehe irgendwo den Gedanken, Piastri zuerst in die Box zu holen. Auf der anderen Seite, die haben die ganze Saison eigentlich den in die Box geholt, der vorne war. Das ist eigentlich eine Standardprozedur. Dann holen sie den Piastri zuerst rein, der auf gut Deutsch gesagt jetzt auch nicht mehr so viel zu verlieren hatte. Also der Russell ist ja auch nicht dran vorbeigekommen. Also selbst als der Piastri schlechte Reifen hatten, hat es ja nicht geklappt. Also frage ich mich, ja, das ist wie so ein Affenzirkus. Also die sind total überfordert und ich finde es einfach nur noch anstrengend, dabei zuzugucken.
Also, aber was man aber auch, glaube ich, sagen muss, sowohl beim ersten Mal als auch beim zweiten Mal, wo Norris hinter Leclerc fröhlich hergefahren ist und ihn versucht hatte zu überholen, vergleich das jetzt mal mit einem Max Verstappen. Von mir aus auch mit einem Lewis Hamilton zu seinen besten Zeiten. Der hat so vorhersehbare Attacken versucht, ne, wo man sich wirklich fragen muss, okay, einerseits verstehe ich natürlich, er muss aufpassen, dass er sich jetzt nicht noch ein Track Limits einfängt und dass er nicht irgendwie einen Crash verursacht, weil ansonsten die Chancen wieder mehr sinken. Aber auf der anderen Seite, was macht ein Weltmeister aus? Macht ein Weltmeister aus, der vorhersehbare Manöver versucht, die jeder Blinde mit dem Krückstock schon erkennt und für Leclerc überhaupt gar kein Problem waren? Für meine Begriffe nicht. Also ich glaube, wenn ein Max Verstappen in dieser Situation gewesen wäre, der hätte kurz einen Prozess gemacht. Das hätte keine 21 Runden am Anfang gebraucht. Und es hätte auch keine, ich weiß nicht, auch nochmal irgendwie 18, 19 Runden oder was hinterher auch noch gebraucht. Dem wäre es scheißegal gewesen. Selbst wenn er sich noch in Track Limits eingefangen hätte, der hätte sich gesagt, komm, lass mich in Ruhe, ich fahre die 5 Sekunden raus. So, und bei Norris ist, der ist mir einfach zu softy. Der ist mir zu softy. Und ich glaube, das ist das Problem, dass seine, auch wenn er super sympathisch ist und ich es auch gern sehe, wenn er da auf dem Podium steht und dann sein charmantes Lächeln und sowas. Also ich mag ihn so, ne? Aber er ist einfach kein Weltmeistertyp. Also wenn man einfach guckt, ne, wie oder wer alles Weltmeister wurde und was waren ihre Eigenschaften. Da fehlt bei Lando Norris aber auch wirklich eine ganze Menge. Also so gern ich den Typ auch wirklich hab, aber er ist für meine Begriffe einfach nicht weltmeisterwürdig. Und mit dieser Aktion, nee, ich glaube, so wird das einfach nichts.
Ich glaube generell, dass das mit McLaren und Fahrertitel so oder so nichts wird. Das haben sie sich schon vor einigen Rennen verbockt, als sie angefangen haben, fragwürdige und widersprüchliche Entscheidungen zu treffen und jedes Mal wieder ins Renngeschehen einzugreifen und ich weiß nicht was. Und dann macht der Norris mal einen Move, wie jetzt in Singapur. Und dann kriegt der interne Konsequenzen. Also, tut mir leid. Was ist denn das? Tut mir leid. Ne? der Norris ist ja nicht mit Absicht in den Piastri reingefahren. So ist der Piastri, ne, am Samstag auch nicht mit Absicht in den Norris rein. Ja. Hätte der Piastri in eine andere Richtung fliegen sollen oder was? Also, so, ich weiß nicht, was man da macht und dass man dann jetzt auch diese Konsequenzen einführt mit vermutlich Qualifying-Priorität, dass der Piastri dann halt jetzt zuerst raus darf. Also es ist ja nicht bestätigt, das ist ja nur...
Es ist viel Spekulation,
ja, eben, sage ich ja
auch. Zac Brown meinte nur, weil er darauf angesprochen wurde, ob man das in irgendeiner Form erkennen würde, was intern da beschlossen wurde, was seine Aussage so als einfacher Zuschauer nicht. Also da muss man schon, ich sag mal so sinngemäß, da muss man schon richtig Experte sein, um zu erkennen. Also es sei wohl nicht ausgeschlossen, dass man es erkennen könnte, welche Strafe in Anführungsstrichen man ihm da aufgebrummt hat. Aber trotzdem haben alle fröhlich spekuliert. Also klar ist es ja trotzdem nicht, was genau es jetzt am Ende war. Und ich glaube, das Problem ist, ich gehe den Weg mit dir mit und sage, McLaren wird das dieses Jahr komplett verbocken.
Ja.
Ich finde die Einstellung auch zu sagen, so, okay, wir haben die Konstrukteurs-WM, alles andere interessiert uns nicht mehr, so quasi. Ne,
so kommt es auch einem vor.
Ja, ja, Gefühl vom reinen Handeln, ne, so nach dem Motto, okay, wir haben das Soll erreicht, wir haben den Titel verteidigt, was jetzt auf der Strecke passiert. Ich glaube, da ist man einfach zu leichtfertig. Man glaubt einfach, das wird schon unter den beiden irgendwo ausgemacht werden, obwohl man jetzt vor Austin Max Verstappen schon noch betont hat, aber so als Außenseiter eher gesehen hat. Und jetzt ist Austin rum, wenn man mal überlegt, ne? Verstappen hat 64 Punkte seit Monza gut gemacht. Als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, wenn eben einer das zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, hätte er ihn als Idioten beschimpft. Also er hätte selber nicht dran geglaubt, wirklich so viele Punkte gut zu machen. Also Red Bull macht momentan alles richtig,
das
zumindest
stimmt,
mal mit Verstappen. So, und bei McLaren, die machen grundsätzlich alles falsch. Weil ich glaube, es wird jetzt immer offensichtlicher, weil Red Bull einfach jetzt wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Und davor gab es ja auch schon diese Diskussion mit Papaya Rules und allem drum und dran. Aber es blieb ja noch innerhalb der Familie. Also man hat sich zwar gegenseitig die Punkte weggenommen, man hat Norris gewonnen, dann hat Piastri wieder ein paar Rennen am Stück gewonnen und so weiter.
Ja, man hat ja auch das Polster.
Ja, ja, eben. Aber dieses Polster ist jetzt so ziemlich futsch, muss man sagen. Weil, ne, also man könnte natürlich sagen, okay, hey, 40 Punkte, aber was sind 40 Punkte, wenn es für einen Sieg 25 Punkte gibt? So, und jetzt lass halt eben das, was wir am Samstag gesehen haben im Sprint, jetzt wirklich mal im Hauptrennen passieren, ne, wo es um 25 Punkte geht. So, dann fliegt Norris raus und der ist ja dieses Jahr schon ein paar Mal rausgeflogen. Also, und auch Piastri, also es ist ja, ne, und vor allem auch, wir dürfen nicht nur den Aspekt verkennen oder unterschätzen, dass sie sich vielleicht gegenseitig abräumen, sondern eben auch technischer Natur. Wir nähern uns, wir sind am Saisonende, wir haben jetzt noch 5 Rennwochenenden. Ne? Das heißt, das, was man da alles so fröhlich mit sich herumfährt, das ist irgendwo auch schon am Limit. Und das heißt, das kann natürlich auch noch ein Faktor sein, dass du einfach mit einem Motorschaden oder mit einem Getriebeschaden ausfällst und hast du auch eine Nullnummer. Und dann lass Max Verstappen das Rennen gewinnen. Und wir müssen, das ist jetzt nicht mehr rein spekulativ, ob er ein Rennen gewinnen kann. Er hat jetzt von den letzten 3 Rennen 3-mal gewonnen. Ne? Also von dem her, er ist für meine Begriffe heißester Anwärter auf die WM. Und ich will mir nicht ausmalen, was bei McLaren passiert. Stell dir das mal vor. Am Ende, ob jetzt in Abu Dhabi, ist ja egal wo, Max Verstappen rockt die Nummer. Was dann in dem Laden da los sein wird, dann rumpelt es aber ohne Ende.
Also ich sag dir ehrlich, wäre ich dann in Norris oder Piastri Schuhen, ich würde sagen, ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun, ich bin hier raus. Also das, glaube ich, wäre ein Frust, mit dem könnte ich nicht umgehen. Sage ich dir, wie es ist. Also vor allem, sag mal, bei Piastri okay, aber vor allem bei Norris, da würde ich mich tierisch aufregen. Der ist seit 7 Jahren bei dem Team. Da ist er noch da mitgefahren, da war das Team im Nirgendwo. Jetzt hat er, sage ich mal, die Chance. Ja, er hat auch eigene Fehler gemacht, die darf man nicht verkennen, keine Frage. Er hatte letztes Jahr die Chance, obwohl es da ja schon eher unrealistisch war, dass es klappt. Aber es hat am Ende halt auch einfach nicht funktioniert. So, dieses Jahr war das Momentum ja vor allem zu Beginn der Saison bei ihm. Und auch jetzt, zumindest McLaren intern, ist das Momentum auch gerade wieder klar bei ihm auf der Seite. Und wenn dann jetzt so ein McLaren um die Ecke kommt, sag ich mal, kipp dir das Bier vom Tisch, auf gut Deutsch gesagt, gell? Ne, da würde ich auch mal sagen, okay, ich habe jetzt 7 Jahre in diesem Zirkus hier ausgehalten. Ich habe genug
aber wo
gesehen.
Wo will er denn fahren? Aber wo will er denn
anderweitig dann hin? So, ne? Der wird ja die, auch nicht gehen, aber wer, nee, ich sag's dir, ich wäre, glaube ich, einfach, das ist ja kein realistisches Szenario jetzt an der Stelle, aber ich glaube, ich wäre so angepisst, dass ich von denen einfach niemanden mehr sehen will.
Also, ich glaube, das trifft eher, aber da muss ich dir widersprechen, ich glaube, das trifft eher bei Piastri zu oder vielmehr bei Mark Webber. Den hat man ja schon
früh
am Samstagabend, der ist ja schon ohnehin sehr unzufrieden mit der Situation. Den hat man ja, gut, das mag nichts bedeuten, aber man hat ihn ja schon auch mit einem ernsten Blick gesehen. Also der ist überhaupt nicht happy, was da läuft. Klar, geht natürlich auch um den eigenen Schützling. Aber ich glaube, das heißt, nee, ich glaube nicht. Ich bin mir sehr sicher, die Papaya Rules wird McLaren und beiden Fahrern sowas von zum Verhängnis. Es ist ihnen schon zum Verhängnis geworden.
Es ist es schon.
Man hat letztes Jahr nicht rausgelernt, das sehe ich da so ein bisschen als Warnschuss. Da hat man sich ja auch die Punkte gegenseitig weggenommen. Man müsste eigentlich meinen, okay, dass man für dieses Jahr so ein bisschen das Ganze mal analysiert hat. Ich glaube, man hat sich zu sehr darauf verlassen, dass Red Bull am Boden ist, Mercedes und Ferrari zu weit weg sind. Also hat man so ein bisschen, ich glaube, als Spaziergang betrachtet, der es vielleicht mal kurzzeitig war, weil Red Bull war wirklich auch mal am Boden, also bis vor der Sommerpause.
Ja.
Na, also teilweise, also einmal, glaube ich, wäre Max Verstappen ja noch überrundet worden, also da war Red Bull richtig am Ende. Und jetzt sind sie wieder da, also quasi die Wiederauferstehung von Red Bull. Ne? Und das Schlimme ist, wieder hat eigentlich McLaren die Möglichkeit gehabt, ein bisschen den Kurs zu korrigieren, weil man gesehen hat, okay, wir sollten Verstappen und Red Bull nicht unterschätzen. Was hat man aber stattdessen gemacht? Man hat den Kurs so beibehalten. Das ist sogar der O-Ton von Zak Brown. Man hält daran fest. Also das ist, also es tut mir wirklich leid. Ich mag Andrea Stella, ich finde ihn sympathisch, Zak Brown auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber ich finde, da ist so eine, ich glaube, man ist da so auf so einem Höhenflug irgendwo, dass man links und rechts sämtliche Warnsignale ausblendet. Und genau das wird zum Verhängnis. Und das andere Problem ist, Lando Norris, der ist keiner, der auf den Tisch haut und sagt, Freunde, so machen wir das jetzt nicht mehr. Piastri begrenzt, eher Mark Webber, würde ich fast schon sagen. Das heißt, man hat bei Papaya freies Spiel, den Kurs so weiterzufahren und die Fahrer spuren auf irgendeine gewisse Art und Weise.
Ja, ich find's, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass es sowas in der Form schon mal gab. Also dass man sich da selber so wahnsinnig im Weg steht. Und was ich mich auch frage, jetzt ist ja nächste Woche dann Mexiko und dann sind ja noch mal 2 Wochen Pause, meine ich. Jetzt mal angenommen, Piastri kriegt es jetzt in Mexiko wieder nicht hin. Und der fährt wieder, keine Ahnung, P5, P6 oder so rum. Und man weiß ja auch, der McLaren war letztes Jahr in Mexiko auch schon nicht das Top-Auto, weil du hast ja da auch die 2000 Meter über Meeresspiegel und so, was ja auch nochmal was mit dem Auto macht. Und sag mal, Norris schafft es wieder hinter Verstappen im Ziel zu kommen. Ich nehme schon mal vorweg, ich sehe von den McLarens keinen als Sieger nächste Woche. Muss dann McLaren vielleicht einfach mal sagen, okay, es sind jetzt noch 4 Rennen in der Saison, sorry, Oscar, aber du kriegst es gerade irgendwie nicht hin. Und dass man dann wenigstens versucht, einen Fahrer im Rennen zu behalten. Weil, sag mal, wenn du jetzt noch mal so ein Wochenende hast wie in Austin, dann ist der, sag ich mal, dann ist der Norris schon mal vorm Piastri und dann folgt der Verstappen und dann frisst der Verstappen auch noch den Norris auf am Ende vom Tag. Also da muss man, so leid es mir auch tut, weil ich würde gern beide von den McLarens irgendwie als Weltmeister sehen. Keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, es ist der Tag gekommen, an dem man sich jetzt einfach mal festlegen muss.
Das wird nicht passieren.
Ich weiß, dass sie es nicht tun werden, aber das ist was. Es macht mich fertig. Also ja, es ist ein Kackgefühl und ich bin ehrlich, ich würde auch nicht gerne da sitzen und meinem Fahrer, der praktisch die ganze Saison die Tabelle angeführt hat, sagen müssen so, sorry, Oscar. Aber läuft gerade nicht.
Müssen Aber wir müssen doch mal drüber reden, warum ist denn bei Piastri momentan eigentlich zappenduster?
Ja, weil der total unversichert, der ist total unsicher.
Ja, und woran liegt das?
An McLaren, unter anderem.
Also das Problem ist das Team selber, das ist nicht Oscar das Problem. Sicher mag er natürlich jetzt, diese ganzen Umstände haben ihn verunsichert, aber das eigentliche Problem begann innerhalb des Teams. Das hat sich so langsam angekündigt. Das ist so am Anfang, das ist eigentlich wie bei einer Krankheit. Ne? Am Anfang spürst du keine Symptome und wenn es dann nach und nach fortschreitet, irgendwann spürst du es. Und so ein bisschen, glaube ich, kann man es bei ihm eigentlich auch sagen. Und die große Frage ist, auch die Interviews, man spricht ja immer von, die Pace war nicht da und. Ja. Mag alles zum gewissen Teil sein, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist einfach, das ist das Team selber, das ist die Atmosphäre, das ist, wenn man noch anfangen will, das Team irgendwie zu entschuldigen, also sich wirklich, wenn man wirklich scharf überlegt oder einen guten Grund sucht, okay, warum reagiert das Team so krampfhaft falsch, wird man vielleicht noch als einzigen Punkt hervorheben können, okay, das Team ist es nicht gewohnt, in einer derartigen Situation zu sein. Schon gar nicht, wenn Stand heute ja noch beide Fahrer an 1 und 2 liegen. Man ist mit dieser Situation auch vielleicht komplett überfordert. Aber man hat da, eigentlich müsste man meinen, so viel schlaue Köpfe. Menschen, die sich über Strategien und alles Mögliche Gedanken machen. Man sitzt zusammen und. Da muss doch irgendeinem in dem Team mal der Gedanke kommen, jetzt pass mal auf, Red Bull ist wieder da. Verstappen, der hat jetzt von den letzten 4 Rennen 3 Rennen gewonnen. Also wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Das wird eigentlich so, weißt du, der gesunde Menschenverstand würde einem genau das so mit auf den Weg geben. Und ich frage mich, gibt's denn in dem Laden keine Person, die den Arsch in der Hose hat, auch wirklich mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, pass mal auf, wenn wir jetzt so weitermachen, verlieren wir. Da wird keiner der beiden Fahrer Weltmeister. Und dann ist die Stimmung auch für nächstes Jahr im Arsch. Das muss man einfach auch sagen. Ist ja nicht einfach nur so, man ist Konstrukteursweltmeister und nächstes Jahr geht's wieder von neuem los. Das Vertrauen ist doch weg. Also, weißt du, das ist, und wie willst du diese Atmosphäre, also da sind doch beide Fahrer gebrochen.
Ja,
wenn Lando Norris nicht Weltmeister wird, der wird gebrochen sein und Piastri.
So oder so, ja.
Der auch. Also ich glaube, es ist so hart oder so kalt, wie er sich manchmal gibt, so und ist er das nicht. Ist alles so an ihm ab. Ja, dass das alles so an ihm abprallt. Ich glaube, da wird schon viele Gespräche auch mit Mark Webber gegeben haben und man wird sich schon. Wir hatten ja vor einer Weile mal drüber gesprochen, ne? Diese Gerüchte, dass Mark Webber sich mal so ein bisschen umschaut für Optionen. Ferrari ist ja mal genannt worden. Ich sag mal, macht McLaren so weiter, dann nimmt das immer mehr Züge auf und dann guckt man eben, was geht über nächstes Jahr. Wo ist da vielleicht eine Möglichkeit? Weil ich glaube, eins fehlt nur noch, dass beide aus Frust oder einer von beiden aus Frust dem anderen dermaßen in die Karre fährt. Vielleicht sogar Abu Dhabi, wenn man der eine merkt, jetzt lass Norris mal als Beispiel das Rennen, er muss es noch nicht mal führen. Er ist auf P2, aber Piastri ist auf P6 und hätte in der Konstellation keine Chance mehr Weltmeister zu werden. Und dann ratterst, ne, du hast dann Zeit zum Denken während dem Rennen. Ne? Du gehst dann wie so ein Film das ganze Jahr durch.
Ja.
Da würde mich nicht wundern, wenn der dann sagt, okay, wenn ich nicht Weltmeister werde, dann wärst du auch nicht Weltmeister. Und dann, schups, passiert leider mal irgendwie ein Crash oder sonst irgendwie was. Und dann rumpelt's da richtig. Und ein Satz noch, das andere Problem, was ich sehe, ist, wer ist eigentlich der den Ton eingibt bei McLaren? Ist es Andrea Stella oder ist es eigentlich Zac Brown? Also, ne? Das ist auch mal eine relevante Frage, weil Andrea Stella ist eigentlich Teamchef und McLaren und Zac Brown ist der eigentliche Boss. Aber man hat eher das Gefühl, dass Andrea Stella eigentlich eher so eine Schachfigur ist oder wie so eine Marionettenfigur, der zwar schön mit am Kommandostand sitzt, der schön Interviews geben kann, aber der eigentlich den Ton oder den Takt angibt, das ist eigentlich Zac. Und ich glaube, ob diese Konstellation, da würde mich interessieren, teilen sich beide wirklich so die Entscheidungen oder hat Andrea Stella eine andere Vorstellung, aber Zac sagt, nee, wir machen das jetzt aber so.
Ja, da bin ich mir halt auch unsicher. Und da, das, da kommen wir jetzt an den Punkt, das habe ich ja jetzt auch schon mehrmals gesagt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das zwischen Stella und Brown auch nicht immer so gut funktioniert, weil ich ja immer noch der festen Überzeugung bin, dass Stella Team Piastri ist und Brown halt Team Norris. Wie willst du da auf einen Nenner kommen? Das ganze Team, das sind ja wirklich, das ist ja wortwörtlich zwei Garagen, die gegeneinander arbeiten. Und du kannst auch nicht sagen, okay, hat dieses Jahr nicht geklappt, dann versuchen wir es halt nächstes Jahr nochmal. Nein, nächstes Jahr sind die Karten nochmal komplett von vorne gemischt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also ganz blöd gefragt. Und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber ich sehe gerade, so leid es mir auch tut, weil ich wirklich gerne einen anderen Weltmeister sehen würde, habe ich ganz böse Befürchtungen, dass von den McLarens, wenn es einer wird, dann Norris, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, Max Verstappen macht das Ding und das hat er sich dann auch verdient. Keine Frage, es sei ihm von allen Herzen gegönnt, aber ich hätte es halt auch einfach erfrischend gefunden, wenn mal jemand anderes gewesen wäre. Den Faktor fände ich halt schade.
Ich habe mir gestern mal vorgestellt, oder stell du dir auch mal vor, oder wir alle stellen uns mal vor, Max Verstappen, der rockt das Ding. Mal kurz abseits jetzt von der ganzen McLaren-Thematik.
Ja.
Wie muss ich das eigentlich dann für Horner anfühlen?
Ja, also
musste das Team zu einem Zeitpunkt verlassen, als es am Boden lag.
Ja.
Und Helmut Marko ist ja auch gestern bei Sky gefragt worden, so nach dem Motto, was hat man jetzt anders gemacht? Und sein erster Satz war, die Personalie Loro Matthias. Also immer wieder kommt man auf ihn. Und das ist ja jedes Mal eigentlich so ein kleiner Seitenhieb in seine Richtung, wenn er das so verfolgt. Und ich würde es dem Team gönnen und Verstappen, der hätte es auch verdient. Vor allem wäre es auch der Erste in der Red Bull-Geschichte, der 5 Titel holt.
Ja.
Also das wäre auch nochmal im Vergleich zur Vettel-Ära nochmal was Besonderes. Für Horner wäre es natürlich, niederschmetternd. Ne? Also das Team sieht er ja jetzt schon, ne? Team geht hoch. Oder das, sagen wir mal, Saisonverlauf. Und dann mit Horner geht's schon direkt bergab bis zur Sommerpause. Horner fliegt nach der Sommerpause, geht hoch. Und am Ende, ganz oben, steht dann irgendwann in Abu Dhabi spätestens Max schreit ins Funk oder lässt einfach seine Begeisterung freien Lauf, dass er dann Weltmeister ist. Stell dir das mal, also vor allem, wir reden ja nicht über etwas, was so fernliegend ist wie ein Sechser im Lotto. Also ich empfinde das für äußerst, für das vielleicht sogar realistischste Szenario.
Ja.
Das nur mal nebenbei von der ganzen McLaren-Thematik da.
Da gehe ich auch voll bei dir mit und ich erinnere mich noch daran, als der Wechsel angekündigt wurde. Du warst sehr, 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 sehr skeptisch gegenüber Mackies und ich habe gesagt, nee, das wird schon. Und es ist geworden.
Ja, weil ich mir halt gedacht habe, weil Horner 20 Jahre das Team geführt, so, ne? Dann nimmst du halt schon auch so eine Schlüsselfigur raus, ne? Der das Team von A bis O oder A bis Z kannte. Aber es hat auch, weil es ist ja nicht nur die Kombination gewesen, dass Horner raus ist, sondern vor allem auch die Personen, die letztes Jahr gegangen sind, ne? Also da kommen auch noch mit dazu. Die harte Kritik, die Pierre Vacher einstecken musste, der sich immer wieder Fragen fallen lassen musste in den Medien, ob er der Falsche ist, also ob er quasi Adrian Newey nicht würdig genug ist, um ihn zu ersetzen. Klar, es ist nicht nur eine Komponente, das sind mehrere Komponenten, aber bisher, muss ich sagen, scheint Loro Matthias, der ja auch sehr viel technisches Wissen mitbringt, dem Team richtig gut getan zu haben. Und vor allem hat ja, das darf man auch nochmal betonen, er hatte kein neues Auto jetzt entworfen in der Kürze, mal geschwind in der Sommerpause, sondern man hat bestehende Komponenten verändert und justiert und das hat jetzt funktioniert. Und ich muss sagen, nach all den Diskussionen um Max Verstappens Zukunft, das beantwortet er dadurch ja selber. Ohnehin ja schon klar, dass er nächstes Jahr fährt, aber aktuell stellt sich ja keiner die Frage. Das mag nächstes Jahr anders aussehen, wenn Ford dann irgendwie nicht funktioniert. Aber wenn wir jetzt heute schon eine Challenge machen würden für Abu Dhabi oder halt einfach generell um die Frage, wer wird Weltmeister?
Ich glaube,
safe Max Verstappen.
Safe Max Verstappen.
Safe, definitiv. Und ich will mir dann echt nicht vorstellen, also eigentlich sagen wir mal so, wenn jetzt McLaren nicht anfängt, wirklich sich mal auf seine 4 Buchstaben zu setzen und alles mal grundlegend analysiert und da bleibt nicht viel Zeit für, weil es geht nach Mexiko. Und ich bin gespannt oder ich frage mich, ob da jetzt irgendwelche Gespräche stattfinden, weil man ja wieder von Analysen und sowas spricht. Man müsste nur mal die richtige Analyse machen. Also eigentlich müsste man dann hoffen, wenn McLaren die richtigen Schlüsse nicht zieht, dass in Abu Dhabi Norris und Piastri dann nicht Weltmeister werden, also wenn sie es dann nicht werden, dass danach Winterpause ist. Weil sich dann nochmal aufzuraffen und dann nochmal in so ein Rennwochenende gehen, von den Medien die ganzen Fragen gestellt zu bekommen, stelle ich mir nicht schön vor.
Nee, ich würde da, also, ich sag mal so, möge der Beste gewinnen. Ganz einfach. Aber wie gesagt, ich würde es mir auf irgendeine Art wünschen. Ich gönn's McLaren nicht, weil ich einfach mittlerweile so eine kleine Abscheu gegenüber dieser Teamführung entwickelt habe. Weil ich es einfach unfassbar anstrengend finde. Auch als Zuschauer. Und ich bin ja nicht mal irgendwie so ein Hyper-McLaren-Fan oder so. Gar nicht eigentlich. Aber die werden mir einfach mal zu mal einfach zu anstrengend. Aber ich würde es einfach den beiden Fahrern gönnen, weil die tun mir echt leid. Und damit würde ich das Thema auch ganz gerne
abschließen. Aber mit Leid gewinnst du halt keine Weltmeisterschaft, ne? Oder mit Mitleid
nee,
oder
Quatsch, sowas. Nee, Quatsch, sage ich ja nicht. Nee, aber mir also, tut es einfach nur leid, den beiden zuzugucken auf Dauer.
Also, ja, das natürlich. Aber ich sag ja. mal trotzdem, ich wiederhole es nochmal, mein Schlusssatz zu dem Thema, Lando Norris ist für mich so, wie er fährt. Und das hat man einfach am Sonntag im Rennen gesehen. Ihm fehlt der Biss. Er ist mir einfach zu softy. Ihm fehlt dieses Bad Boy-Gen offensichtlich und selbst wenn er Weltmeister wird, dann ist er definitiv kein Kandidat, um mehrere Titel zu holen, weil ihm einfach genau das fehlt und bei Piastri schwierig so. Also es scheint ja sehr viel mit ihm zu machen. Grundlegend hat er das Bad Boy-Gen schon. Aber momentan sieht man es nicht wirklich. Also momentan ist er von so vielen Sachen blockiert, dass er, glaube ich, mit der Situation nicht klarkommt. Und dann sind wir einfach nur... Also einem, dem ich es noch zutrauen würde, aber der in dem WM-Kampf keine Rolle spielt, ist George Russell. Weil der einfach dieses Jahr so super fährt. Und es ist... Ja, ich sag ja, wäre jetzt Mercedes wirklich richtig konkurrenzfähig, nicht immer nur punktuell... Ja. Der hat dieses Bad Boy-Gen. Der wird sich auch von der Max Verstappen nichts gefallen lassen. Hält da rein.
Der kommt den auch weg, wenn es sein muss.
und dann friss oder stirb. So. Russell, ja. Ne? Also wenn man wirklich mal sich anguckt, wer hat dieses Bad Boy-Gen überhaupt? Max Verstappen, George Russell, vielleicht auch, wenn Fernando Alonso in der Position wäre, vielleicht auch er.
Carlos Sainz würde ich da auch noch mit reinholen. Der holt dich auch von der Strecke, wenn es sein muss.
Ja, aber er macht es dann halt so...
Er Dinger wie halt gestern, so, ja.
Ja, am Sonntag, ja. Ja. Das, für, ja, also da ein bisschen mehr, da muss ein bisschen mehr Strategie mit rein. Das war zu mir der Brechstange. Und das funktioniert so auch nicht. Also da musst du schon überlegen, okay, wie lock ich jemand in einen Fehler rein? Also Carlos Sainz würde ich jetzt persönlich so nicht unterschreiben.
Okay.
Wenn man gut, ansonsten hast du eigentlich nicht sonderlich viel mehr Fahrer. Kimi Antonelli ist zu jung, also wir haben zu viele Rookies, dass man es denen zutrauen könnte. Olli Bärmann vielleicht, weil er ja so ein bisschen
so ein
vom reinen Strafrunde konnte. Ja. Aber dafür ist er noch zu jung, aber da in der Position ist er auch nicht. Also sagen wir mal so, Max Verstappen und George Russell und vielleicht noch Fernando Alonso, den würde ich das Bad Boy-Gen unterschreiben. Bei Carlos Sainz weiß ich nicht, der macht für mich auch immer so einen Softie-Eindruck. Also der ist für mich auch so, weiß ich nicht.
Wirklich?
Ja, weiß nicht. Also wenn man mal guckt, George Russell zum Beispiel, ne, was der in Interviews da rausfällt, der nimmt da kein Blatt vor den Mund und sowas. Ich finde Carlos Sainz zu sympathisch, so muss ich fast schon sagen. Also überlegt einfach noch. Also.
Ja.
Aber in der Situation ist er ja erstmal auch nicht mit Williams. Aber eine schöne Überleitung jetzt zum nächsten Thema, oder? Wenn ich schon George Russell erwähne.
Genau, denn letzte Woche habe ich mich noch beschwert, dass Mercedes den Sack nicht zumacht. Sie haben es getan. Endlich nicht nur mit Russell, sondern auch mit Antonelli. Also beide Fahrer sind fest für 2026 bestätigt. Darüber hinaus ist jetzt kein hundertprozentiges Detail bekannt. Ja, ein Fragezeichen. Hast du schön gemalt. Ja. Aber Ja, also was soll man dazu jetzt noch schwer sagen, weil ich glaube, es wurde über den Lauf der Zeit alles gesagt. In meiner Meinung nach ist es die richtige Entscheidung für nächstes Jahr, kann man machen. Antonelli ist halt, was die Konstrukteurswertung angeht, dieses Jahr definitiv ein Risiko, weil wenn man mal guckt, was so zwischen Platz 2 und 4 liegt, da liegen mal, ich glaube, 10 Punkte sind es zwischen den drei Plätzen. Ne? 7 von Mercedes zu Ferrari und zwischen Ferrari und Red Bull sind es nur 3 Punkte. Du hast den Russell, gut, der ist eigentlich ja immer konstant in den Punkten, da muss man sich eher weniger Sorgen drum machen, aber dann hast du halt jetzt den Antonelli, gut, der ist auch noch ein Rookie, keine Frage.
Der hat ein bisschen weniger Pech gehabt, ne?
Natürlich. Ja, nee, klar, sage ich ja, aber sag mal, da waren ja auch ein paar eigenverschuldete Nuller dabei am Ende vom Tag. Aber er ist ja auch noch ein Rookie.
Das weiß Toto Wolff. Also,
ja, aber ich sag ja,
es ist, ja.
Aber ich sag ja, jetzt in dieser Saison könnte es dann noch vielleicht zum Nachteil werden, aber gib dem mal noch nächste Saison und dann findet er sicherlich auch seinen Flow und dann ist das ein definitiv sehr gutes Line-Up. Also vor allem mit Russell. Ich finde, mit Russell kannst du eigentlich nichts falsch machen gerade. Keine Frage.
Nö, aktuell nicht, aber ich glaube, gerade dadurch, dass Russell ja in diesem Jahr so stark ist und es ja unweigerlich seine bisher beste Formel-1-Saison ist, ja, dass natürlich auch seine Ansprüche dadurch gewachsen sind. Also er kennt natürlich auch seinen Wert. Das hat ja dafür gesorgt, dass das alles ja so lange gedauert hat. Das ist ja nicht einfach nur, er ist ja kein Ja-Sager, sondern nach dem Motto, beim erstbesten Angebot hat er unterschrieben und gesagt, ja, super toll. Die große Frage ist eigentlich eher, warum macht man eigentlich so ein großes Geheimnis um die eigentliche Laufzeit?
Das ist ja jetzt irgendwie so ein generelles Ding geworden, ja.
Ja, aber normalerweise bei Fahrern spricht man ja schon zumindest mal von 1+, ne, dass man sagt, okay, ein Jahr und dann gucken wir weiter. Weil die Diskussion, also ich finde, man kann jetzt natürlich argumentieren, okay, man hält sich zurück, um nicht die Diskussion wieder neu aufkommen zu lassen.
Ja.
Aber die Diskussion wird eh aufkommen, wenn nächstes Jahr Mercedes nicht funktionieren soll. Ne? Dann hast du diese Diskussion trotzdem. Weil gerade deswegen, weil ja unklar ist, ja, wie lange geht denn eigentlich der Vertrag? Oder wenn Antonelli auf einmal komplett absacken sollte, ja, wie lange geht denn eigentlich sein Vertrag? Gut, bei ihm kann man sagen, der wird ein 1+1 Ding haben. Mit größter Wahrscheinlichkeit bei George Russell kann ich mir das auch gut vorstellen, aber ich glaube schon an ein paar Bedingungen geknüpft, weil er will, und da sind wir wieder beim eigentlichen Wert von ihm, er will nicht, wenn Red Bull nächstes Jahr nicht funktionieren sollte, dann einfach aus dem Cockpit geworfen werden und durch den Max Verstappen ersetzt werden. Also ich glaube, da hat er schon...
Ja.
Also deswegen... ich finde, man hätte sich jetzt keinen Zacken abgebrochen, wenn man gesagt hätte, okay, pass auf, wir haben mit beiden Fahrern 1+1. Das hätte man auch sauber begründen können, ne, weil nächstes Jahr die neue Reglements-Ära und im Endeffekt die Flexibilität für beide Seiten einfach da ist. Das hätte man locker machen können. Da hätte auch, finde ich, glaube ich, keiner irgendwie nachgebohrt, weil gerade angesichts der neuen Ära, die jetzt kommt, ist das nachvollziehbar. Also warum man da sich so ins Schweigen hüllt und da so ein großes Geheimnis draus macht, ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, muss ich sagen. Aber wir haben diese Diskussion jetzt für den Moment mal. Für dieses Jahr ist es beendet.
Ja.
Aber es könnte früh nächstes Jahr anfangen, je nachdem, wo es halt nicht läuft.
Eben. Ich gehe fest davon aus, was wir nächstes Jahr dann einfach ein 100%iges Déjà-vu von dem erleben, was wir dieses Jahr erlebt haben. Oh, Max Verstappen und Toto Wolff sind in Sizilien auf einer Yacht gesichtet worden. Ist da etwa ein Wechsel im Anmarsch? Ich freue mich. Ich freue mich schon wieder da drauf.
Helmut Markus sagt dann, Max Verstappen hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2028, aber es gibt schon Leistungsklauseln.
Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ja, nee, aber ist ja schön, dass das Ding dann jetzt endlich mal in trockenen Tüchern ist. Jetzt haben wir noch 2 offene Sitze. Der 2. Racing Bull ist noch offen und der 2. Alpine-Sitz, obwohl da ja auch jetzt...
Du hast Red Bull vergessen. Red Bull, wer sitzt denn neben?
Tsunoda, ach ja, Gottchen, ja, Entschuldigung. Hallo. Ja, 3 Sitze sind noch theoretisch gesehen zu vergeben. Jetzt wollte ich ja gerade noch bei Alpine sagen, der wird ja jetzt rumort, dass Colapinto tatsächlich doch noch verlängert wird für nächstes Jahr. Natürlich gibt es die Gerüchte.
Ja, ja, aber ich kann es nur nicht nachvollziehen, das will ich nur damit signalisieren.
Auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung. Also gerade ist er ja schon auf einem Niveau mit Gasly, aber er ist halt auch nicht das nächste Supertalent. Also, aber gut, wen interessiert, ganz ehrlich, wen interessiert Alpine zu dieser Zeit noch? Also, vielleicht werden die nächstes Jahr noch mal ein bisschen spannender, wenn sie mit dem Mercedes-Motor rumfahren.
Eben.
Vielleicht, aber auch wenn man das jetzt da am Sonntag mal geguckt hat, da am Ende, was war denn das? Also, wollten die oben, weißt du, mit dieser, ja, haltet Position und lasst euch am besten beide vom Bortolete überholen. Also, da verstehe ich auch den Frust von Colapinto so ein bisschen, dass der sagt, ja, aber was guckt der da vor mir rum und ich soll dann den letzten Platz einfahren, nur weil ihr mir das jetzt so sagt. Also.
Ja, man muss das den Zuschauern eben auch nochmal erklären, ist, wie gesagt, beide waren an der vorletzten Position. Bortoleto war zu dem Zeitpunkt der Letzte auf 19, weil Sainz ja ausgeschieden war als Einziger. Und da gab es diesen Funkspruch eben an Colapinto, man möge bitte die Position halten. Und diese, das hast du eigentlich ja, bist du eigentlich eher gewohnt, ne, wenn es um 1-2 geht, so nach dem Motto, gefährt mal nicht, oder für mich ist auch noch das Podium oder sowas, ne, so. Aber es ging nicht mal um die goldene Ananas, es ging wirklich um gar nichts.
Ja.
Es hieß in der Begründung später, wir haben da auch darüber berichtet gehabt, dass es Spritfragen irgendwie wohl auch war, dass es um Sprit ging. Ob das jetzt tatsächlich so war, sei dahingestellt.
Ja. Aber
natürlich schon, kann ich auch Colapinto verstehen, der dann auch sagt, ja, der ist zu langsam. Aber das Ding ist, Steve Nielsen, der hat schon auch klar zu erkennen gegeben, das fand er nicht toll. Er hat auch gesagt, Entscheidungen vom Kommandostand sind endgültig. Und man hat sich daran zu halten. Das ist die Message gewesen von Steve Nielsen.
Was man da jetzt so sagen könnte? Bad Boy gehen.
Ja.
Ist ein Scherz, Thibaut.
Ja.
In Verstappen hätten wir auch dran vorbeigefahren.
Ja klar, natürlich. Ist ja auch affig. Ja. Also ich glaube, jeder... Also, ganz ehrlich, das ist doch affig. Also ich finde es total, also ich habe es total affig gefunden. Ich fand's affig, aber ich fand es irgendwie auch lustig, weil so eine Situation hast du auch nicht unbedingt alle Tage. Also Alpine, es soll sich ja zwischen Colapinto und Paul Aaron entscheiden. Ja. Das hat zumindest mal Flavio Briatore so klar formuliert. Also wird es einer der beiden sein. Wahrscheinlich könnte die Wahl auf Colapinto fallen, weil er sich eben auch an das Niveau von Gasly angepasst hat. Jetzt ist die Frage nur, ist das Niveau von Gasly gesunken oder ist Colapintos gestiegen? Ne? Also, weil Gasly, ich glaube, 7 Rennen jetzt in Folge ohne Punkte für Alpine, das ist schon
bitter. Ja, irgendwie so. Das läuft überhaupt nicht. Nee, das läuft überhaupt nicht und das Auto liegt schon im Graben, da brauchst du eigentlich nicht mehr so viel zu machen. Da kann man einfach für Alpine nur beten, dass es nächstes Jahr besser wird, weil das ist ja, also ich sag mal, Alpine ist schon seit vielen Jahren kein super bedeutendes Team mehr. Aber wie kann man denn, also weiß nicht, so in der Bedeutungslosigkeit versinken? Also wann war das? Beim Qualifying oder so? Da habe ich gesehen, irgendein Team fehlt und ich bin nicht drauf gekommen, welches es ist.
Hast du Alpine vergessen?
Ja. Ja, es war das Q2, glaube ich, oder das Q3 und nee, es müsste Q2 gewesen sein. Ich weiß nicht, ich glaube, es war beim Sprint Qualifying war es. Ich bin mir aber nicht sicher. Beide raus im Q1 und dann habe ich dann im Q2 nochmal auf die Leiste an der Seite geguckt und ich war so, aber es sind ja nur 9 Teams, aber was ist denn der 10. Team? Ich bin nicht drauf gekommen.
Das sagt alles,
was man wissen muss.
Da löst du bei Flavio Briatore vielleicht die ein oder anderen Tränchen aus, auch wenn es die nicht gibt. Also, machen wir einen Haken hinter Alpine, dann haben wir noch die Racing Bulls. Wobei man kann das mit Red Bull ja verknüpfen. Hutcher, das ist klar, der rutscht nächstes Jahr an die Seite von Max Verstappen. Und dann haben wir, also ich glaube... Tsunoda soll ja jetzt in der Red Bull-Familie bleiben, als Testfahrer, auch, ne, weil man ja nur mit alten Autos testen darf. Demzufolge spielt der Honda auch wieder eine Rolle mit. okay, können sich anbieten, aber als Stammfahrer wird es Zeit, dass er dann mal geht. Und dann haben wir eigentlich die Konstellation, ja, Arvid Lindblad, der hat ja dann einen Test in Mexiko jetzt zum ersten freien Training, darf er dann für Max Verstappen ran, soll er die Karre bloß nicht schrotten. Ist ganz wichtig. Und ja, Liam Lawson, wobei ich muss sagen, er liefert für mich jetzt auch nicht gerade die besten Argumente, um nächstes Jahr da noch drin zu sitzen. Also, aber wen nimmst du da?
Ja, das, also das ist so irgendwie ein Ding, ich lasse mich einfach ganz gern überraschen, wie es dann kommt am Ende, so nehme ich es dann hin. Also das Einzige, wo ich ja schon lange meinen Standpunkt klar mache, ist, dass ich mir ja wünschen würde, auch wenn es so nicht kommen wird, dass Hadjar noch ein Jahr bekommt, um sich ein bisschen in der Formel 1 einzufinden. Ich sage ja, ich würde es mir wünschen, ich weiß, dass es nicht so kommt. Aber ich darf ja hier noch Wünsche äußern, ohne dass du direkt den Kopf schüttelst. ja, fände ich ganz schön. Und ein Lindblad, weiß ich, muss man den jetzt auch direkt in die Formel 1 schmeißen? Boah, ne? Ist dann halt so das typische Red Bull-Ding, ne? Ah ja, gerade volljährig, rein da. So gefühlt. ja, ich weiß nicht, ich finde die Entscheidung...
Ich habe ja, Entscheidung ist ein gutes Stichwort. Ne? Helmut Marko ist ja gefragt worden, weil ja seine Ansage war, dass um Mexiko das Wochenende herum die Entscheidung bekannt gegeben wird. Davon will er jetzt auch nichts mehr wissen, weil er ja meinte, es gibt gerade wichtigere Themen als das. Also kann man wohl damit auch nicht unbedingt rechnen. Schade. Ja, warten wir es mal ab. Vielleicht macht man es ja so wie bei wie im letzten Jahr.
Wie mit Checo, einfach warten, bis die Saison vorbei ist.
Und dann danke, ja. Das war's. Schön, dass du da warst. Grüße in die Heimat. So, aber lass uns jetzt mal, wir haben ja noch zwei Punkte, mal noch über etwas anderes sprechen.
Ach, jetzt soll ich wieder reden. Ja, und zwar hat uns eine Zuschauerfrage
erreicht. Soll ich wieder reden? Was heißt das denn?
Ich habe das Gefühl, ich stelle immer die Themen vor und du antwortest nur drauf. Aber ist ja kein, ja, ist ja kein Problem. Ja. Ja, auf jeden Fall hat uns eine Zuschauerfrage erreicht. Ich konnte keinen Namen aus der E-Mail entnehmen, deswegen habe ich jetzt keinen Namen. Aber die Frage lautet, glaubt ihr, ob Apple Anspruch hat, über die USA hinaus die Rechte zu bekommen? So, ich hole euch jetzt mal kurz ab. Und zwar Folgendes ist passiert. Letzte Woche ist bekannt gegeben worden, dass Apple sich ab 2026 die exklusiven Rechte für die Formel 1 innerhalb der USA gesichert hat und das auch für die nächsten 5 Jahre so sein wird. Das heißt, F1 TV und so ist dann nicht mehr, nur noch Apple. Und ja, sie zahlen auch ein stolzes Sümmchen dafür. Also es wird geschätzt, dass Apple um die 140 Millionen US-Dollar pro Jahr bezahlt. Also das ist dann halt auch schon über eine halbe Milliarde Euro für die, ne, für die Vertragslaufzeit. Also es ist schon einiges, ja. Und deswegen jetzt halt die Frage, ob wir beide denken, dass Apple das auch über die USA hinaus schaffen kann. Soll ich meine Antwort zuerst? Okay. Ich sage nämlich, es hängt vom Markt ab. Ich denke, Apple hat durchaus das Potenzial und die Infrastruktur, das durchzusetzen. Apple ist steinreich und wenn die das wollen, dann kriegen die das auch hin. Ich meine, die haben ja auch schon, ne? Es gibt ja auch Apple TV. Ich bin da nicht so ganz in der Bubble drinne, so mit Apple TV und so. Aber sag mal, ich kann es ganz kurz fassen. Ich bin kein Rechte-Profi, ich bin kein TV-Sender-Profi. Aber ich sag mal, die haben die Möglichkeiten und wenn die das wollen, dann kriegen die das auch hin. Und wenn die richtig viel Bock haben, dann können die auch hier in Deutschland mitmischen, wenn sie das unbedingt wollen. Oder in irgendeinem anderen Land auf der Welt. Also keine Frage, warum nicht? Also, ja. Was sagst du denn?
Also ich halte es absolut für sehr realistisch, dass das passiert. Ja. Also ich glaube, wir müssen, ich glaube, die Frage auch war schon auch auf den deutschen Markt bezogen. Ich glaube, es ist für uns jetzt irrelevant, was jetzt in Spanien oder sowas passiert. Wobei Spanien, zweite Heimat von mir, na, nicht so ganz. Aber wir bleiben mal mit Fokus auf Deutschland. Die rechte Lage ist ja so, dass ja bis einschließlich 2027 Sky ja noch die Rechte hat. Wir hatten es ja vor einer Weile mal, ne, dass der RTL Sky übernehmen möchte. Das ist ja dann auch die spannende Frage, was das dann damit macht. Aber mal losgelöst davon, nächstes Jahr beginnt auf jeden Fall die neue Rechtevergabe. Und wir sehen ja schon in der Formel 1, was du mit Geld, da kannst du dir alles holen. Ne? Also das, man sieht ja, wo Formel 1 Grand Prix veranstaltet werden. Das sind die Länder, die halt ordentlich Geld auf den Tisch legen. Demzufolge werden ja immer weniger Traditionsrennstrecken in der Formel 1 oder kämpfen, oder überhaupt noch in der Formel 1 bleiben zu können. Und das wird genauso auch dahingehend gelten. Wenn Apple, das muss nicht mal Apple unbedingt sein, es kann genauso gut auch Disney Plus sein, also die jetzt ja auch in den Sport einsteigen, oder auch Amazon Prime, also je nachdem, und vor allem auch die Verbindung Amazon und Formel 1 ist da, klar, Formel 1 Apple sowieso auch durch den Kinofilm, da startet ja dann auch F1 The Movie am 12. Dezember, übrigens toller Film, haben wir glaube ich noch nie drüber gesprochen im Podcast, wie wir den Film fanden. Müssen wir auch mal noch nachholen, wenn es dann in Deutschland wenn man ihn dann streamen kann. Nein, aber ich glaube, wenn das Geld stimmt und wenn vor allem auch das Angebot stimmt, also was man sich als Apple, Disney oder whatever vorstellt, und ich glaube dann, wenn so ein Großgigant kommt, dann wird da auch die Kombi RTL Sky schlechte Karten haben. Man guckt dir das nur mal an. Du siehst es ja auch, Paradebeispiel aus dem Sport, Magenta TV. Oh, die sich ja fröhlich die ganzen Fußballrechte, Fußball-EMs und WMs da holen. Und dann halt eben, weil klar ist, selbst für so einen großen Player, das, ne, wenn man im Pay-TV unterwegs ist, schon schwierig zu refinanzieren. Also es wäre denkbar, dass ein Großplayer sich auch die Formel-1-Rechte schnappt und einen gewissen Teil dann auch sublizenziert. Aber ich halte das Szenario absolut für möglich. Ja. Und ich sag mal, es ist auch für solche Stationen ja kein Problem, bekannte Moderatoren und Kommentatoren zu verpflichten. Hat ja Magenta genauso gemacht. Also das ist ja, heutzutage gibt es ja keine Exklusivität mehr großartig. Das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da haben sich dann Moderatoren und Sender oder halt Gesichter mussten sich dann für mehrere Jahre an einen Sender binden. Und wenn das Format oder die Formate, die man ursprünglich geplant hatte, dann nicht funktioniert haben, ja, dann war bestes Beispiel mal Johannes B. Kerner. Langjähriger ZDF-Moderator, hat sich dann mal irgendwann entschieden, zu Sat.1 zurückzugehen, wo er ja in den 90ern mal eine Talkshow moderiert hat. Und ging dann eben zu Sat.1, um dann da so ein Magazin, so ein Live-Magazin zu machen. Das lief, glaube ich, am Montagabend und sowas. Das hat überhaupt nicht funktioniert und nach einer gewissen Zeit war er dann auch schon wieder weg. Und der konnte bei keinem anderen Sender mehr unterkommen, weil er exklusiv an Sat.1 gebunden war. Und erst nachdem die Laufzeit dann zu Ende war, war er dann wieder verfügbar und ging dann wieder zurück zum ZDF. Also das war die Situation früher so. Heute hast du diese Situation nicht mehr. Heute gibt es keine wirklichen individuellen Gesichter mehr. Die tanzen allen auf mehreren Hochzeiten. Und demzufolge ist das dann auch für so einen Big Player, die holen sich dann die. Das ist überhaupt kein Problem. Also das geht schon. Und die Formel 1 lässt sich ja gerne mit Geld kaufen. Also wenn die da ein paar Nullen da hinten dran sehen, dann kann das gerne mal die Entscheidung im Positiven beeinflussen. Also ich sehe das definitiv so, dass das kommen wird.
Ich gehe da voll mit. Also ich sehe auch, wenn Apple das will, dann werden die da auch sehr gute Chancen haben. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Also mal gucken, was da passiert. Sehen wir ja dann. In einem Jahr wissen wir wahrscheinlich mehr. Kann man mal so das Zeitpunkt benennen. Aber gut, lass uns nicht in ein Jahr schauen. Lass uns doch mal auf nächstes Wochenende schauen. Es steht wieder ein Grand Prix an. Mexiko Grand Prix. Da freue ich mich drauf. Ich mag den, auch wenn er jetzt nicht das Highlight im Jahr ist, aber irgendwie mag ich. Ich weiß nicht, ich finde Mexiko cool. Ja, ich hole euch mal kurz ab, was letztes Jahr passiert ist. Im letzten Jahr hat Carlos Sainz gewonnen, damals auch mit Ferrari. Übrigens immer noch der letzte Ferrari-Sieg, also ist schon ein bisschen was her. Vor Lando Norris und Charles Leclerc. Was besonders in Erinnerung geblieben ist von letztem Jahr, ist Max Verstappen, der es geschafft hat, sich in ungefähr zwei Kurven direkt 2 10-Sekunden Strafen einzufangen, indem er Lando Norris von der Strecke gedrückt hat. Das war ja da so die Zeit, wo die beiden sich ja ein Penalty nach dem anderen abgeholt haben. Also es waren ja, glaube ich, die Lieblinge der Stewards zu der Zeit. Und ja, was können wir erwarten? Wir haben vermutlich wieder einen spannenden Kampf zwischen Norris, Piastri und Verstappen. Mal gucken, in welche Richtung das geht. auch wenn es jetzt vielleicht nicht die größte On-Track-Action wird, aber mal gucken. Was halt in Mexiko ein interessanter Faktor ist, ist halt die Höhe, das habe ich ja vorhin schon thematisiert. Die liegen sehr, sehr weit über dem Meeresspiegel, was für die Autos immer noch mal eine besondere Herausforderung darstellt. Ja, muss man mal gucken, wie die Autos dann so damit klarkommen. Das sehen wir ja dann spätestens im Qualifying, denke ich mal.
Ich bin also mal froh, dass es kein Sprintwochenende ist. Und ja, ich bin immer noch müde von diesem Wochenende mit 5 Sendungen. Es hat schon reingesessen, muss ich sagen. Ich bin von einem Bekannten, beziehungsweise von einem Partner von uns, der hat mich so gefragt, das ist gerade eine schöne Anekdote, weil Mexiko auch wieder spät abends stattfinden wird. Ja. Wir sind ja raus aus der Europasaison. Jetzt findet ja so ziemlich alles, bis auf Las Vegas dann in Deutsch, zumindest mal deutscher Zeit, abends statt. Und hat mich eine Sache gefragt, ich fand die Frage ganz interessant, so wie ich denn heute die Formel 1 verfolge. Also verfolge ich es ja noch so wie damals. Also ich, mit 6 Jahren habe ich angefangen, die Formel 1 zu gucken. Ne? Und früher hast du es halt wie du und wie die meisten anderen auch. Ne? Man sitzt dann irgendwie auf der Couch, guckt das Qualifying, das Rennen. Oder wie du, wenn es zu langweilig ist, macht man mal was anderes. Ne? Also man ist jetzt nicht gebunden. Ich bin dann früher auch mal eingeschlafen, wenn es mir zu langweilig war. Oder wenn es dir ganz, also wenn es dir richtig zu langweilig war, hast du den Fernseher ausgemacht, hast dann halt irgendwie nachher die Highlights geguckt oder whatever. Oder im Teletext. Weißt du noch, was ein Teletext ist?
Ich weiß, was ein... Timo, so jung bin ich auch nicht. Ich weiß, was ein Teletext ist. Zu meiner Zeit gab es auch noch keine Flachbildfernseher, okay?
ja, hast dann eben danach gelesen. So, und dann überlegst du auch so, nee, du guckst es ja heute alles ganz anders, ne? Weil du hockst ja jetzt nicht entspannt auf einer Couch, sondern du hast da mehrere Bildschirme. Ja. Du musst ja alles entsprechend notieren, was wo passiert und so. Also es ist kein chilliges Gucken mehr so, ne? Also deswegen, und vor allem auch für jemand, das merkt man, je älter man wird, ja, der Schlafrhythmus, ne? Also ich bin normalerweise eigentlich jemand, der so im Schnitt um Mitternacht im Bett ist. Das hat an diesem Wochenende nicht so ganz geklappt. Das waren eher deutlich drüber, 4 Uhr morgens. Und das merkst du dann auch. Ne? Also ja. Früher habe ich es geliebt, diese Nachtrennen, genauso auch wie Mexiko. Ich habe das, weil es immer eine andere Atmosphäre, eine tolle Atmosphäre hat. Ne? Draußen ist ruhig, du musst nicht mehr irgendwo hin, sondern ne, Primetime, Formel 1. So. Heute ist Primetime für dich eher so, ich muss ins Bett, ich bin müde. Das mal so eine kleine Anekdote am Rande. Deswegen, ich freue mich bedingt. Also mein Formel-1-Herz freut sich und hofft auf einen spannenden Grand Prix. Und die andere Seite, so der, wie sagt man dazu, meine Müdigkeit, ich spüre sie jetzt schon.
Ja, das glaube ich dir. Ja, also... Ich verstehe den Punkt. Also ich bin tendenziell tatsächlich auch ein Frühschläfer. Also müsste man jetzt nicht unbedingt meinen, weil ich noch relativ jung bin, aber ich gehe auch lieber um 11 Uhr ins Bett als um 3 Uhr morgens. Ja, aber ich sag mal, ich gucke schon gern, also ich mag die Nachtrennen. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich habe es gern gemütlich dann, ne, mit Lichterketten und so Spaß.
Wenn ich dann abends.
Ja, echt? Gemütlichkeit ist ganz wichtig. Ja, ich bin so, ne, ich dekoriere gern so Zeug und so. Und dann ist so ein Nachtrennen natürlich geil, wenn du es ja so richtig gemütlich im Wohnzimmer machst und dann guckst du das und draußen ist es dunkel. Ich habe auch keine Rollläden, deswegen ich kann es mir nicht dunkel machen, wenn ich es will. Ich muss das nehmen, was der Tag mir gerade gibt. Ja, das schon, aber wenn es dann jetzt wie zum Beispiel in die Podcast-Planung kommt, dann ist er doof. Vor allem, wenn ich dann noch morgens wieder raus muss. Ja, aber so ist das Leben. Wenn wir es nicht machen wollen würden, dann würden wir ja nicht hier sitzen am Ende vom Tag. Und wir genießen den Sport ja trotzdem. Ja.
In so einem halbwachen Zustand tun wir es genießen dann, ja, genau.
Also, wenn Rennen ist, dann bin ich auch wach, ganz einfach.
Ja, es kommt immer auf die Ereignisse drauf an, ne? Weil wenn es halt langweilig ist, dann ist halt mal so, dann fliegen die Augen gerne mal zu. Aber hoffen wir für Mexiko mal das Beste und kommen jetzt mal zu einem Punkt, den können wir eigentlich außen vor lassen, oder?
Nee, wir müssen das ja der Vollständigkeit halber machen. Es geht um die Challenge. Wir haben ja jetzt lange, lange keine Zwischenstandsänderung gehabt, weil wir auch beide einfach grottenschlecht getippt haben scheinbar. Und auch vieles einfach unvorhersehbar gewesen ist. Deswegen stand es 3-2 für Timo, bevor das Rennen am Sonntag passiert ist. Timo tippte damals auf Russell, Verstappen und Piastri. Ich habe getippt Verstappen, Norris und Piastri. Das heißt, das Blatt hat sich gewendet. Ich bin 3-4 in Führung gegangen. Ja, das ist aktuell der Stand der Dinge. Timo ist nicht so begeistert darüber, aber...
Ich habe es dir gestern geschrieben. Ich gönne es dir.
Total. Ja, du gönnst es mir. Ist angekommen.
Warte, lass mich nochmal. Ich gönne es dir von...
Bringst es schon gar nicht über die Lippen. Aber ist okay.
Warte, ein Versuch noch. Ein Versuch noch.
Okay. Das werte ich als dritten Versuch. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Auf jeden Fall voraussichtlich... Also Stand jetzt ist, ich bin in Führung gegangen. Es ist aber nur ein Punkt, also es ist noch offen. Und jetzt heißt es halt Timos typische Floskel nicht mehr, ja, wenn es nächste Woche 6-2 steht. Sonst jetzt heißt es halt, naja, wenn es nächste Woche 7-4 steht. Kannst du ja schon mal einprägen. Jo.
Nein.
Weißt du das nicht? Dein typischen Satz.
Aber ich würde es dir von Herzen.
Ja, aber gut. Ich wiege mich noch nicht auf der sicheren Ebene. Bitte, Timo.
Das ist besser so.
Dein Tipp.
Max Verstappen. Letztes Jahr hatten wir ja... Ferrari war vorne. Na, Ferrari, beide Ferraris. Dann würde ich mal, da hat ja auch eine gute, ja, Leclerc an zweiter Stelle. Und Norris. Haben wir den gleichen Tipp, oder? Nein, echt?
Pass auf, ich tausche. Dann mache ich den Norris auf die 2 und den Leclerc auf die 3. Aber ich habe ans Gleiche gedacht. Jo.
Ach, du willst nur auch den Punkt holen? Nee, ja. Dann, ich müsste ja 2 Punkte machen, wenn du einen Punkt machst. Also wenn Max Verstappen ja auch, also haben ja beide den Tipp dann.
Ja, also Verstappen, den lasse ich mir nie nehmen. Also ist es safe für Bank. Für dich auch.
Gönnst du es denn auch mir dann ebenfalls von Herzen, wenn ich richtig liegen sollte? Und ich dann wieder in Führung gehen sollte?
Ja gut, wenn wir so... Ja, also...
Gönnst du es mir von Herzen?
Ja. Ist halt doof, dass wir beide an die gleichen Fahrer gedacht haben. Ich habe mir das heute in der Vorlesung so schön überlegt. Aber gut, dann bleib du bei deinem Tipp und ne, den Verstappen, den haben wir dann halt gleich, dann ist es so. Und sage ich Verstappen, Norris und Leclerc.
Prima, dann gucken wir doch mal am Sonntag, wer von uns beiden da recht haben sollte.
Jo.
Für alle Zuschauer kann man übrigens schon mal erwähnen, wir sprechen ja nicht erst jetzt über diese Challenge, sondern Chantal hat es mich ja schon früh wissen lassen, dass sie da den Punkt gemacht hat. Also schon während oder beziehungsweise nach dem Rennen hat sie mir eine zur Info-Nachricht geschickt, die ich, herzlichen Dank für den Service.
Gerne, also...
Mache ich dann auch, wenn ich dann... Ja, wir sind ja Geschwister.
Ziemlich sicher, dass du mir... Ist ziemlich sicher schon mal vorgekommen, dass du mir nach dem Rennen direkt geschrieben hast. Und wie steht's? Ich bin mir zu 99% sicher, dass das schon mal vorgekommen ist, Timo. Also jetzt tu mal nicht so, als wäre das hier ein Novum. Das ist es nämlich nicht.
Also, falls du es schaffen solltest, ich gönne es dir von Herzen.
Ich gönne es dir auch von Herzen, wenn du es schaffen solltest. Aber vielleicht liegen wir beide auch wieder komplett falsch. Wäre ja auch nicht das erste Mal, wenn das so gekommen wäre. Aber gut. Jetzt haben wir schon wieder ziemlich lange geredet. Ich glaube, es ist Zeit.
Du.
Dass wir, ja klar, dass wir Abschied nehmen von euch, lieben Zuhörern. Wir machen eine Woche Pause. Wir hören uns dann.
Nee, wir machen ja keine Woche Pause. Wir sind ja nächste Woche wieder da.
Ja, deswegen machen wir ja eine Woche Pause, weil wir sind ja nächste Woche wieder da. Du betrachtest das mit einer anderen Logik als ich. Es ist in
Ordnung. Das lassen wir jetzt mal nachwirken und ja, ich sag von meiner Seite aus. Ich sag von meiner Seite aus, aber Moment, du darfst dann noch gleich etwas tun, ohne dass ich es beim Namen benenne.
Ja,
mach
doch mal.
Ja, ja, ich sag erstmal danke schon mal von meiner Seite aus. Chantal, es war mir wieder eine Riesenfreude. Und es war wieder sehr kurzweilig und auch sehr unterhaltsam. Und ich gönne es dir immer noch von Herzen. Siehst du, ich kann das ganz ohne, dass ich lachen muss.
Unfassbar. Unfassbar. Das ist natürlich so lustig, ich verstehe es nicht. Okay, während Timo sich hier kaputt lacht, ich nehme ihn mal kurz hier vorweg. Also, bei Anregungen meldet euch gerne per E-Mail an podcast@champone.de oder an die 0821 207 11 357. Und damit war es das auch von mir. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf einen hoffentlich spannenden Mexiko-Grand Prix. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also, schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Champ One, der Formel-1-News-Kanal.